Steht noch einmal bitte auf, dass wir vor unseren Gott treten. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir heute hier zusammen sein dürfen, um Gottesdienst zu feiern, dass wir Loblieder singen dürfen, dass wir darüber singen dürfen, was du für ein großer Gott bist, für einen Schöpfer, der uns neues Leben gibt. Vielen Dank dafür, dass wir auch jetzt dein Wort studieren dürfen. Lieber Vater, hilf uns dabei, dass wir verstehen und dass wir ein Stück weit mehr unser Leben verändern können, Herr. Dass du es selbst durch dein Wort, durch dein Geist veränderst. Amen. Ich habe eine kleine Geschichte zu Beginn. Als ich sie gehört habe, musste ich ein bisschen schmunzeln. Die wurde vor 15 Jahren erzählt. Und mittlerweile ist sie, ich sag mal, politisch-gesellschaftlich ja noch aktueller geworden. Zumindest wenn ihr sie hört, werdet ihr das auch merken. Aber damals war das noch nicht so stark. Ich konnte mir aber sehr bildhaft vorstellen, wie so dieses Gespräch abgelaufen ist. Und ja, es hat auch einiges mit unserem Thema zu tun natürlich. Auf dem Marktplatz in einem Ort standen so zwei Personen in einer Schlange am Gemüsestand. Damals noch ohne Maske und ohne Abstand natürlich. Und ja, die wollten da Kartoffeln kaufen. Und so warteten sie, bis sie dran sind. Und diese beiden guckten sich um. Und der eine sah so ein paar Jugendlichen da auf der Bank und spricht dann zu dem anderen: Hey, diese Jugend von heute, die sehen alle gleich aus. Turnschuh gleich, Jeans gleich, Jacke gleich. Man weiß nicht mal, ob das Junge oder Mädchen sein soll. Guck mal da hinten. Die drei auf der Bank, die sehen genauso aus wie zum Beispiel der Junge da drüben. Da entgegnet der Gegenüber: Das ist meine Tochter. Oh, ich wusste gar nicht, dass Sie der Vater sind. Bin ich auch nicht. Ich bin die Mutter. Man sagt, Kleider machen Leute. Gleiche Mode macht Menschen gleich. Einheitsuniformen sollen das Gleiche zeigen, dass keiner besser dasteht oder sich besser geben kann als der andere. Aber nicht nur Mode, sondern auch Meinungen, gleicher Lebensstil, gleiche Ideologien lassen Menschen irgendwo gleich werden, im gleichen Strom schwimmen. Zum großen Teil in der Gesellschaft eben in diesem allgemeinen Trend, wo sich viele anpassen. Christen aber sollen anders sein. Christen müssen anders sein. Ja, und dabei meine ich nicht die Kleidung, die wir tragen, die ist in dem Sinne völlig wurscht, sondern der Lebensstil eines Christen, die Meinungen eines Christen, das Denken eines Christen. All das soll von einer einzigen Sache geprägt sein, in deinem und meinem Leben, vom Wort Gottes. Und das ist in vielen Teilen radikal anders als Menschen, die Dinge dieser Welt betrachten und ihre Ideologien, ihr Denken. Als ein Mensch Christ wird, wenn ein Mensch Christ wird, hat er einen neuen Menschen angezogen. So beschreibt es die Bibel, auch unser Text heute. Und zu diesem neuen Menschen gehört, und da beschäftigen wir uns die letzten Wochen schon mit, ein neuer Lebenswandel. Die alten, verhunzten, schmutzigen Kleider des alten Lebens sind abgelegt. Und das neue, reine Gewand von Jesus Christus wurde angezogen. Und dazwischen findet etwas statt, und wir nennen das verschiedene Begriffen. Ein Begriff ist Bekehrung. Und heute soll es in diesem Bibeltext um diese zwei Zeiten gehen, gewissermaßen. Um diesen alten Menschen, dann kommt die Bekehrung und dann der neue Mensch. Das alte Leben vor der Bekehrung und das neue Leben nach der Bekehrung. Und so schreibt Paulus uns davon und erinnert gewissermaßen die Leser an ihr altes Leben und daran, wo sie nicht mehr zurück wollen und sollen, und zeigt ihnen, dass sie schon neues Leben haben. Du, der du gläubig bist, hast neues Leben, hast neue Kleider an. Und diese ganze Wahrheit entfaltet Paulus ein bisschen und wir lesen gemeinsam diesen Bibeltext. Wir hören auf Gottes Wort. Epheser 4, Abvers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes an uns. Und diese Verse habe ich unter folgendes Predigtthema gestellt. Ihr habt vielleicht auch einen Zettel und Platz gefunden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. So wie es im 2. Korintherbrief Kapitel 5 auch heißt. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das malt Paulus uns hier vor Augen, wo wir herkommen und wie es jetzt ist und wie es in unserem Leben weitergehen soll. Und da haben wir eben diese zwei Zeitpunkte gewissermaßen oder diese zwei Zustände. Das erste, die ersten drei Verse, so nicht der alte Lebenswandel und dann so sei es dieser neue Lebenswandel, den wir uns heute dann anschauen wollen. Und ihr habt das wahrscheinlich hier auf den Plätzen bei euch gefunden. Soll einfach helfen, dass ihr ein bisschen, wenn ihr möchtet, mitschreiben könnt, die Gedanken festhalten könnt. Und dann auch überlegen können, wie soll das in meinem Leben angewendet werden? Wie kann ich weiter wachsen in der Beziehung zu Christus, in meinem Glauben, in der Heiligung? Ich würde mich freuen über Feedback am Ende, ob euch das hilft oder auch nicht. Ja, beim letzten Mal habt ihr ja mit Jörg zusammen den Text betrachtet, die Verse davor, wo es nochmal um die Einheit ging, die Einheit in Vielfalt, die Vielfalt mit den Gaben und die Vielfalt in der Gemeinde. Besondere Gaben, begabte Menschen wurden gegeben, um die Gläubigen zuzurüsten, um die Gläubigen dahin zu bewegen, dass sie gemeinsam Gemeinde bauen, dass die Gemeinde erbaut wird. Diese tollen Prinzipien aus diesen letzten Versen zum Gemeindewachstum. Ja, die Predigt des Wortes durch Apostel und Propheten, durch Evangelisten und Hirten, Lehrer. Jörg hat das sicherlich erklärt, welche davon Gültigkeit haben und welche oder was ihre Dienste in der Gemeinde sind. Die Gemeinde, die auferbaut ist auf Grundlage der Apostel und Propheten, so haben wir es vorher schon gelesen. Die besondere Gabe haben, das Evangelium in ansprechender und direkter Art und Weise weiterzugeben. Die Evangelisten und die Hirten und Lehrer, die Gemeindehirten oder eben Älteste, wie sie an anderer Stelle heißen. Alles mit dem Zweck, dass Gläubige zugerüstet werden, dass die Gemeinde erbaut wird. Mit dem Ziel, die Einheit des Glaubens, die Erkenntnis Christi und die Reife im Glauben. Und Vers 16, ich denke, das habt ihr auch betrachtet. Jeder ist wichtig. Es ist wie der Leib, der Organismus, der funktioniert. Alles wird gebraucht. Jeder wird gebraucht. Jedes Werkzeug in einer Werkstatt hat eine unersetzbare Funktion. Jeder Teil unseres Körpers ist eigentlich notwendig. Und du mit deiner speziellen Begabung bist in dieser Gemeinde, so wie du sie bekommen hast, unersetzbar. Jeder hat diesen, sag mal, Pool von Gaben erhalten, wo manche sehr stark sind, wo manche Gaben sehr herausstechen, manche dann weniger sind. Du bist einzigartig darin und deswegen brauchen wir jeden. Und die letzten Male ging es dann eben um diese Funktion der Werkzeuge in der Einheit, in der Gemeinde. Und heute geht es gewissermaßen um den Zustand der Werkzeuge. Ja, die Handwerker wissen das am besten, wer die Werkzeuge nicht pflegt, irgendwann sind sie dann nicht mehr brauchbar. Es geht um den Zustand der Werkzeuge mit dem Blick auch auf die Erschaffung der Werkzeuge, wenn ich es mal so nennen darf. Es geht um den neuen Lebenswandel mit dem Blick auf die Bekehrung und auch heute noch da, wo du vorher gestanden hast, das alte Leben. Und deswegen ist das Ziel der Predigt, dass du gewissermaßen auf diesen zentralen Punkt. Ob du ihn nun genau kennst oder nicht, ob du das Datum und die Uhrzeit genau kennst oder nicht, ist egal. Aber dass du dich an deine Bekehrung, wenn du sie erlebt hast, zurückerinnerst mit Freude und dadurch heute neu angespornt bist, zu sagen, ja, da habe ich das doch begonnen. Da habe ich vielleicht auch gebrannt für Christus und jetzt ist das vielleicht anders. Mein Wunsch ist, dass du neu angespornt wirst und sagst, ja, dieses neue Leben, das möchte ich auch ganz frisch mit Feuer wieder zeigen. Und Paulus zeigt, dieses neue Leben mit Jesus, es ist schon Wirklichkeit. Ihr habt schon abgelegt, ihr habt schon Neues angezogen. Und das muss nun den Alltag mehr und mehr durchdringen und bestimmen. Das ist das Anliegen von Paulus hier. Dass er das in das Leben reinbringt und die Verse danach zeigen das noch in ganz vielen Einzelheiten. Und ich hoffe, dass diese Freude über deine Bekehrung ein Stück weit nochmal hervorkommt. Und dass du angespornt wirst, dein neues Leben mit Christus weiter zu verändern. Weiter, wie es auf dem Zettel steht, zu wachsen. Und der erste Punkt, den wir uns dazu anschauen wollen, ist erst einmal dieses so nicht, diesen alten Lebenswandel, wie es dann auch in Vers 17 heißt, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln. Nicht mehr. Nicht mehr. Und hier beginnt Paulus nun den Abschnitt, der weit hinein bis ins fünfte Kapitel reicht, wo es um diesen würdigen Wandel geht. Und es ist auffällig, wenn man den ganzen Kontext mal liest, wie oft es um diesen Wandel geht. Ja, Vers 1 haben wir ja begonnen. Da ging es ja um diesen würdigen Wandel. Wandelt würdig der Berufung nach. Dann jetzt im Vers 17. Nicht mehr so wandeln, wie auch die Nationen wandeln. Also diesen früheren Lebenswandel, Vers 22, ja, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, als wir noch tot in Sünden waren. Dieser neue Lebenswandel, Verse 23 und 24, dass wir gemäß diesen neuen Menschen wandeln. Oder in Kapitel 5, Vers 2, weiter dann, wandelt in Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Vers 8, wandelt als Kinder des Lichts. Vers 15, seht zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Immer wieder geht es um den Wandel. Es geht nicht, dass man sich einmal entschieden hat und dann läuft alles weiter wie bisher, sondern hier spricht es von einem Wandel von da an, wo du dich bekehrt hast, bis wo du abgerufen wirst von dieser Erde. Dieser ganze Lebensabschnitt meint die Bibel als Wandel, den Alltag, jeden Tag. Und Paulus beschreibt es hier als diesen würdigen Wandel, diese ganzen Verse. Wie sieht das praktisch in deinem Leben aus? Und so stellt er hier diesen ganz klaren Gegensatz, dieser alte Wandel, wie es nicht sein soll, und diesen neuen Wandel, wie es sein soll, nun gegenüber. Der Christ ist ein neuer Mensch und ein neuer Mensch in Christus soll sich auch entsprechend diesem neuen Leben verhalten, in diesem neuen Leben wandeln. Und Paulus gibt so viele Beispiele noch dann nach unserem Text, was das im Einzelnen konkret bedeutet. Und hier beginnt nun dieser Abschnitt, wo es um den Alltag nochmal konkret geht, wo es um das Allgemeine geht. Und doch ist darin immer wieder der Wandel auch innerhalb der Gemeinde, der hervorsticht. Ja? Vers 25, wo dann steht, denn wir sind untereinander Glieder. Und das, was wir tun sollen, betrifft uns. Vers 32, ja, seid zueinander, wir unter uns, gütig, mitleidig und vergebt einander. Kapitel 5, Vers 3. Unzucht, Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt, unter uns. Vers 19. Indem ihr zueinander im Psalm, Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Zueinander. Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ja. Es geht generell um unseren alltäglichen Lebenswandel. Und deswegen, Achtung, der Lebenswandel ist ein Lebenswandel, nicht ein Sonntagsmorgenswandel oder ein Montagsabends-Hauskreiswandel, wo wir uns anders geben. Also untereinander ist wichtig und das ist klar. Und hier geht es um die Gemeinde. Aber Paulus spricht hier von einem Lebenswandel im Alltag, in jeder Situation. Da sollen wir die Lüge ablegen, die Wahrheit reden, den Zorn keinen Raum geben und so weiter und so weiter. Wir kommen die nächsten Wochen darauf zurück. Also, es ist ein Lebenswandel, der alle Bereiche des Lebens durchzieht. Christus ist nicht nur Herr über den Sonntagmorgen, er muss der Herr in deinem ganzen Leben sein. Über jeden Bereich. Lebenswandel. Und Paulus ist das nämlich so ernst, dass er hier nicht nur sagt, sondern er sagt, ich bezeuge das, ich ermahne, ich beschwöre euch. Das ist wichtig. Paulus bekräftigt, untermauert das noch in dem Herrn, wo er das schreibt. Im Herrn sagt er das hier in Vers 17. Also in der Autorität des Christus gebe euch, ich euch das noch mit. Und weil ihm das so wichtig ist, wie dein und mein Lebenswandel aussieht, beschreibt er zunächst nochmal, wie er nicht aussehen soll. Das hilft ja immer, um das so ein bisschen einzugrenzen, zu verstehen, ja, wie das Positive sein soll, indem man das Negative beschreibt, um da, ich sag mal, einen gewissen Rahmen vielleicht rumzubinden. Und Paulus beschreibt es hier als den Wandel der Heiden, der Nationen. Das heißt, die, die ohne Bürgerrecht sind, die ohne Gott sind. Und vielleicht fragst du dich, hey, gibt es nicht auch irgendwo gute Heiden? Ja, in dem Sinne, dass sie bedeutsame Dinge tun. Dass sie wirklich gut sich investieren für Menschen, sich einbringen in dieser Welt, kultiviert sind und wirklich große Dinge schaffen zum Wohle der Menschheit. Das ist gut, keine Frage. Aber wenn ihr Leben ohne Gott bleibt, wenn sie Heiden bleiben, gottlos bleiben, dann geht es immer noch in die falsche Richtung. Und das beschreibt Paulus hier, diese falsche Richtung, diesen alten Menschen mit diesem alten Lebenswandel. Und er nennt 5 Eigenschaften, 5 Merkmale. Manche zählen hier nur 4, manche zählen 7. War sehr interessant, das zu lesen. Ich habe es jetzt einfach auf 5 mich festgelegt. Und die beschreiben hier das alte Leben der Leute, die Christen geworden sind in Ephesus insbesondere. Aber eben auch ein Stück weit dein und mein Leben. Und wir müssen uns vielleicht nochmal vor Augen führen. Paulus schreibt ja diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus, an die Heiligen, an Christus Gläubigen, die in Ephesus sind. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch ein bisschen daran erinnern könnt, wie es da so abging. Apostelgeschichte 19 beschreibt uns so einiges über das Umfeld der Epheser. Wir werden das nicht jetzt lesen, aber wir werden dort sehen, aus was für einem Leben die Christen dort herausgerissen wurden. Einmal aus Okkultismus und Magie. Ja, vielleicht könnt ihr noch an diese große Bücherverbrennung erinnern. Da sind Magier, die Magie betrieben haben, zum Glauben gekommen an Christus Jesus und haben Bücher im Wert von heute umgerechnet mehreren Millionen Euro verbrannt. 50.000 Tagelöhne. Wir lesen von Gottesdienst am gewissen Demetrius, einem Silberschmied, der kleine silberne Tempel der Artemis oder der Diana kreiert hat. Und der nun merkt, da gehen immer mehr weg von diesem Glauben an diese Göttin Artemis. Die glauben an diesen Gott. Und er findet das nicht gut, dass dadurch sein Geschäft in Gefahr gerät und zettelt da einen Aufstand an. Es wurden Götzen hergestellt, die dann angebetet wurden. Und er wehrt sich dagegen, dass nun Menschen zum Glauben kommen. Ephesus war das Zentrum des Kultes dieser Göttin Artemis. Ihr Tempel war eines der 7 Weltwunder. Und an einer dieser Hauptkreuzungen stand ein großes Bordell. Und das war auch typisch, und das ist vielleicht dieser dritte Aspekt, wo die Gläubigen aus Ephesus herkommen. Ausschweifung, sexuelle Freizügigkeit. Das war normal, auch im Tempel gab es Tempelprostitution. Weil man eben dachte, durch diese Ekstase, diesem Göttlichen besonders nah zu sein. Und da kommen diese Gläubigen aus Ephesus her, aus diesem Umfeld. Okkultismus, Magie, Götzendienst, sexuelle Ausschweifung. Und in diesem Umfeld mussten die Gläubigen weiter leben. Viele der Gläubigen der Gemeinde hatten genau diesen alten Lebenswandel. Es waren Magier, die zum Glauben kamen. Die vorher sich dem Okkult hingegeben haben und nun sich Christus hingegeben haben. Und Paulus erinnert sie daran. Guck mal, das war vorher. So nicht. Bleibt davon fern. Das sollt ihr nicht mehr tun. Und das Erste, was er beschreibt, ist quasi die Sinnlosigkeit, die Ziellosigkeit. Wie es hier in Vers 17 am Ende steht, in Nichtigkeit, in Eitelkeit, in Vergeblichkeit eures Sinnes, eures Denkens. ohne Sinn und Ziel, was die Ewigkeit betrifft. Die Ewigkeit, die in dein und mein Herz gelegt wurde. Alles, was die Menschen tun, hat keinen Sinn und kein Ziel. Ja, natürlich denken viele das. Das, was ich tue, ergibt Sinn. Aber auf die Ewigkeit betrachtet, so what? Das ganze Buch Prediger handelt übrigens von diesem Gedankengang, dieser Nichtigkeit, dieser Vergänglichkeit, dieser Vergeblichkeit aller Dinge, aller Weisheiten, aller Worte, aller Gedanken. Alles ist nichtig und ein Haschen nach Wind, wenn es nicht in der richtigen Perspektive auf Gott hin genommen oder gelebt oder betrachtet wird. Und das baut der Prediger in seinem Buch immer wieder ein, wo er sagt, aber denke doch an deinen Schöpfer. Schau, es gibt doch Gott, denke an ihn. All das, was du tust und die Freuden deines Lebens, bringe in Beziehung zu ihm. Und am Ende fasst das zusammen, ich hoffe, ihr kennt das, Prediger 12, Vers 13, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun. Trete in Beziehung mit Gott und passe deinem Lebenswandel, deinem neuen Leben an. Nur wenn du mit Gott in einer Beziehung bist, hört dieses Sinnlose, dieses Ziellose auf. Benedikt Peters fasst das zusammen. Er sagt, kennt der Mensch seinen Schöpfer und Erlöser nicht, lebt er an ihm und damit am einzigen Sinn seines Lebens vorbei. Alles, was er sich ausdenkt und zurechtlegt, entfremdet ihn nur noch mehr von der wahren Quelle des Lebens. Traurig, ohne Sinn und ohne Ziel, das alte Leben. Vers 18, sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet den Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Blind, verfinstert am Verstand, am Denken. Und das ist gewissermaßen die Ironie der letzten Jahrhunderte, in denen wir leben. Dieser Denkende, dieser aufgeklärte Mensch, das Höchste, was es gibt, der eigentlich ja voller Erleuchtung ist. Er tappt im Dunkeln, sagt Paulus. Und das sagt er schon Jahrhunderte vorher. Alles, was Wissenschaft, Technologie, Kunst, alles, was sie hervorgebracht haben durch ihr Denken, durch ihr Sinnen und dann hervorgebracht haben in dieser Welt, davon ist vieles gut, möchte ich sagen. Das ist keine Frage. Und doch bleibt ihr Denken, ihre Gesinnung dunkel. Und hierbei geht es natürlich nicht um die Dummheit oder die Schulbildung. Ja, damit hat das nichts zu tun. Es geht um dieses Erkennen der Wahrheit. Es geht darum, dass ihr Verstand nicht ergreifen kann, was Gott getan hat. Paulus schreibt es, dass sie immer mehr lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, im 2. Timotheusbrief. Menschen geben sich als Weise aus, aber sind Dummköpfe, sagt er, weil sie Gottes Wahrheit ablehnen, weil sie sie nicht sehen können, weil sie blind sind. Ohne das Licht der Welt tappen sie im Dunkeln. Entfremdet dem Leben Gottes. Sie sind gottlos. Wir haben es in Kapitel 2 schon gelesen. Ohne das Leben, das aus Gott ist. Das heißt, sie sind geistlich tot, getrennt von Gott. Menschen ohne Gott. Sie sind in keiner persönlichen Beziehung zu Gott. Wieso nicht? Nun, hier steht es weiter. Wegen, durch oder infolge der Unwissenheit in ihnen. Sie verstehen das nicht. Sie wollen es nicht verstehen. Sie können nichts Geistliches verstehen. Und warum nicht? Und da müssen wir wieder weiterlesen. Wegen der Verstockung, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Das ist hart. Sie wollen das nicht an sich heranlassen. Sie machen dicht, wie diese Person in der Bibel, die uns wahrscheinlich da als erstes einfällt, der Pharao zur Zeit Mose, der sein Herz verhärtete. Wieder besseres Wissen. Und er hat die Dinge gesehen, die Mose imstande war zu tun. Durch Gott. Gleich dem Pharao weigern sie sich, die Menschen ihr Herz weich machen zu lassen. Das Herz ist steinhart gegenüber dem Werben Gottes, gegenüber dem Rufen Gottes, gegenüber der Liebe Gottes. Das Herz ist verstockt. Es bleibt unwissend für Geistliches. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dreimal hier finden wir schon Dinge, die mit dem Verstand, dem Sinnen, dem Denken, dem Herzen, dem inneren Menschen zu tun haben. Das ist letztlich der Kern des Menschen. Da ist der Unterschied zwischen Alt und Neu, nicht das Äußere. Das erkennt man vielleicht auch, aber der Kern des Menschen, das Herz. Davon ausgehend der Lebenswandel. Und Paulus beschreibt weiter. Und es sind so ernüchternde Verse, wie ich finde. Vers 19. Sie sind abgestumpft, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Abgestumpft. Menschen ohne Gott haben die Empfindung in Bezug auf ihre Sündhaftigkeit verloren. Eine andere Übersetzung sagt, sie haben die Schmerzen hinter sich gelassen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, dieses Abgestumpftsein, wenn irgendwo Hornhaut hat. Irgendwann tut das noch weh und irgendwann ist es dann wurscht. Die Schmerzen kommen dann nicht mehr so. Ja, und wenn man ein Gewissen erstmal unterdrückt, dann schmerzt es, das erste Mal unterdrückt, dann schmerzt es noch. Dann ist man unruhig, geplagt in seinem Inneren. Aber wenn die Stimme zum Schweigen gebracht wird, dann wird sie leiser, undeutlicher. Die Einwände dagegen werden weniger und es schmerzt weniger, bis man schließlich die Schmerzen hinter sich gelassen hat. Abgestumpft. Und das ist dieser Sündenstrudel. Je tiefer du dich hineinbegibst, desto weiter entfernst du dich von Gott. Das Rufen wird leiser. Du kannst es immer weniger wahrnehmen. Der Sünder, so beschreibt es auch Benedikt Peters, saugt sich voll mit allem, was sein Denken zerrüttet und sein Gemüt zerfetzt. Sehr schön ausgedrückt, oder? Krass. Der Sünder saugt sich voll mit allem, was sein Denken zerrüttet und sein Gemüt zerfetzt. Und das zeigt sich dann auch in der Praxis. Und das ist diese Zügellosigkeit, diese Ausschweifung, das Genussleben, die Schwelgerei. Sich dem hinzugeben, sich dem zu ergeben. So wie es ist. Das heißt, betrifft es einen, der keine Zügel anerkennt. Der das tut, was immer seine wechselhafte und unkontrollierbare Verdorbenheit befiehlt. So wird es in der Studienbibel definiert. Der das tut, was seine wechselhafte und unkontrollierbare Verdorbenheit befiehlt. Sich dem hingeben und sagen, ist doch scheißegal. Ist mein Leben. Und so gleiten die Menschen ohne Gott diesen moralischen Zügel weiter aus der Hand. Besonders auf sexuellem Gebiet. Ja, dieser moralische Kompass, er zeigt nicht mehr nach Norden sogar, sondern in alle Richtungen und heute umso mehr. Sexuelle Ausschweifung in jeglicher Hinsicht. Das moralische Immunsystem ist kaputt. Ja, eigentlich ist unser Immunsystem ja dafür da, dass das Ungesunde aus dem Körper rausgeht, dass es unseren Körper nicht kaputt macht, nicht angreift. Aber durch die Abstumpfung und Zügellosigkeit wird dem Raum gegeben und es geht kaputt. Wozu? Was schreibt Paulus hier am Ende? Vom Vers 19. Zur Ausübung jeder Unreinheit mit Gier, um allerlei unreine Dinge zu tun. In dieser Habgier. In diesem Verlangen, mehr haben zu wollen von dem, was man hat. Oder überhaupt das erstmal haben zu wollen, was man nicht hat. Kennen wir alle gar nicht. Habgier, oder? Kennt ihr? Mehr haben wollen? Ja. Schlimm. Wisst ihr, wie Paulus Habgier weiter beschreibt in Epheser 5? Als Götzendienst. Habgier ist Götzendienst. Warum? Weil der gottlose Mensch in seiner Habgier seinen Schöpfer verdrängt und sich den niederen Gegenstände dieser Welt aneignet und damit füllen will. Götzendienst. Wir beten nicht etwas an, wir fallen nicht vor Dingen nieder, aber wir stellen es an erste Stelle in unserem Leben. Wir wollen mehr haben. Und das sind diese fünf Merkmale, die das alte Leben der Epheser beschreiben, die Menschen beschreiben, die ohne Gott leben. Und du denkst jetzt vielleicht, ach, so schlimme Dinge habe ich ja gar nicht getan. Dann sei froh, dass das nicht in letzter Ausübung und in deinem letzten Denken so vonstatten gegangen ist. Es ist Gottes Gnade. Aber ich möchte doch über diese fünf Punkte nochmal ein wenig nachdenken. Weil ich glaube, wenn wir ehrlich sind und in unser Leben reinschauen, und sogar jetzt als Christen, hat das eine oder andere noch Aspekte in unserem Leben, die wir finden. Hier geht es, wie gesagt, um die, die ohne Gott sind. Aber wenn du hier sitzt und mit Gott lebst, wenn Gott dein Vater ist, wenn Christus dein Herr ist, dann hast du bereits neues Leben. Das ist keine Frage. Das ist eigentlich nicht mehr Teil deines Lebens. Und ich sage eigentlich, warum? Luther sagt das so schön. Er sagte, dieser alte Adam, den haben wir mit unserer Bekehrung ersoffen. Aber, sagt er, das Biest kann schwimmen. Ja, ein schönes Bild, wie wir uns das vorstellen können, dass mit der Bekehrung all unsere Sündhaftigkeit weg ist, aber immer wieder kommt das Fleisch, das alte, zu Sünde treibende Leben noch hervor, nicht wahr? Die Macht der Sünde ist gebrochen, aber die Gegenwart der Sünde ist noch real. Und deswegen ist diese Frage, die wir uns stellen wollen, wo taucht bei dir noch der alte Adam wieder auf? Ziellosigkeit und Sinnlosigkeit in deinem Denken, blind am Verstand. Ich frage dich, mit welchen Dingen beschäftigst du dich viel? Was nimmt Platz ein in deinem Leben? Wo suchst du vielleicht Halt in den Dingen dieser Welt? Schutz, Geborgenheit. Es können viele Dinge sein. Versicherungen, Besitztum, Geld, die uns einen gewissen Schutz bieten. Mit welchen Dingen füllst du deinen Kopf, die in Anbetracht der Ewigkeit völlig sinnlos und ziellos erscheinen? Und diese Frage muss ich mir auch immer wieder stellen, ja? Wo beschäftige ich mich mit solchen Dingen und lasse Dinge in mich hinein, in meinen Verstand, in mein Denken, die so sinnlos sind? Die mich dazu treiben, blind zu werden für die Wunder Gottes in meinem Leben. Für die Wahrheit Gottes in meinem Leben. Wieso füllen wir unser Herz mit Dingen, die uns keinen bleibenden Halt geben? Die uns vielleicht äußerlich verändern, aber innerlich nicht. Die unser Denken füllen mit Konzepten aus Esoterik, aus der Psychologie, dass wir uns unsere Zeit vergeuden im Blick auf das Ziel. John MacArthur fasst es zusammen. Die Standards dieser Welt, ihre Motive und ihre Ziele sind falsch. Ihre Wege sind voller Sünde, Selbstbetrug, Korruption, Leere und Zerstörung. Und oft halten wir uns daran fest, oder? Wenn es bei euch anders ist, Halleluja, freut euch. Und ich kann dich aufrufen und rufe mich auch auf, wenn du begonnen hast, dich mit diesen falschen Dingen zu füllen. Sinnlose Dinge, die dich abbringen vom Ziel. Tue Buße. Bete den Herrn darum, dass er dir das nimmt und dass er den Blick wieder auf ihn richtet, auf das Ziel. Wenn wir den nächsten Aspekt uns anschauen, gottlos. Nun, wenn du bekehrt bist, bist du nicht gottlos. Das ist gut. Aber manchmal tun wir Dinge, ohne Gott im Blick zu haben. Wir denken vielleicht, dass wir gottlos sind. Aber wir sind ihn nicht los. Jona dachte auch, er wäre gottlos, wenn er mal in die andere Richtung geht. Selbstbetrug. Wenn wir Dinge heimlich tun, denken wir, keiner schaut ja zu. Wenn du dieses Vorgehen in deinem Lebenswandel als Christ entdeckst, tue Buße. Verdränge dieses Denken, dass keiner zuschaut. Es ist einer, der immer da ist. Bete den Herrn darum, dass er dich daran erinnert, dass er da ist. Dass du ihn respektierst, ihn fürchtest und dass du ihm würdig wandeln kannst. Denkst du, dass auch Christen nicht abgestumpft werden können in Bezug auf Sünde? Können Christen das nicht mehr? Ich denke, sie können es. Wenn wir unsere Sünden nicht bekennen und uns von ihnen einlullen lassen, dann schmerzt es irgendwann nicht mehr. Wir vergessen, dass wir gegen den heiligen Gott sündigen. Wir verdrängen, dass Jesus Christus bitterlich am Kreuz verreckt ist für diesen ganzen Mist, für die Sünde, die wir getan haben. Dass er den Zorn Gottes auf sich geladen hat. Wenn du merkst, du reagierst gar nicht mehr so auf Sünde, sondern bist abgestumpft, dann tue Buße. Bitte den Herrn darum, dass er dich davon befreit, dass dein würdiger Lebenswandel wieder neu, voller Kraft und Frische an den Tag kommt. Und ich denke, auch wir lassen die Zügel manchmal los. Vielleicht nicht in sexueller Ausschweifung. Ich hoffe nicht. Aber gerade als Jugendlicher, man ist bekehrt, man lebt mit Jesus und doch eine Party und schon hat man zu viel gesoffen. zu viel zocken, zu viel fressen. Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber es ist genau das, dieses zu viel, wo das Maß nicht mehr gegeben ist. Diese unersättliche Gier, die dich antreibt, zu viel zu machen. Wir können nicht genug bekommen. Diese selbstgemachten Götzen stellen wir auf den Thron unseres Lebens, oder? Wo eigentlich Jesus doch regieren sollte und da steht auf einmal was anderes. Wer von euch kennt das nicht? Dass wir die Zügel loslassen und viel, zu viel von einer Sache tun. Ein Beispiel aus meinem Leben, und die Männer kennen das, ich habe es im Männertreff letztens auch erzählt, ist so ein dusseliges, dummes Handyspiel gewesen. Ich habe Zeit darin investiert und es ist grauenvoll, dass ich hinterher erkannt habe, wie sehr ich meine Prioritäten geändert habe, nur um dieses Ding zu machen. Das ist bekloppt. Und vielleicht ist es bei euch kein Handyspiel, sondern etwas anderes, worin ihr Zeit und Kraft investiert, wo die Züge gewissermaßen losgelassen werden. Wo es über das Maß hinausgeht. Ich musste Buße tun und ich möchte euch aufrufen, tut Buße, kehrt um. Sagt Gott, das ist nicht richtig, befreie mich von dem. Jesus, geh du wieder auf den Thron meines Lebens. Zeige mir, wie ich für dich würdig wandeln kann. Und ich hoffe, das sind einige Aspekte, die du in deinem Denken mitnehmen kannst. Wo du vielleicht jetzt da sitzt und sagst, ja, ich sollte umkehren. Und das ist gut, wenn dich das trifft, das ist Gottes Wort, wenn wir über das alte Leben nachdenken. Wie es nicht mehr sein soll. Es kommt immer hoch, dieses Biest. Nervig. Aber das ist unser Leben und ich hoffe, dass wir ein Stück weit mehr in der Heiligung heute wachsen. Dass wir merken, ja, das soll es sein. So wie Jesus es möchte. Aber nun kommen wir zu diesem doch mehr erfreulichen Kontrast. Dieses neue Leben, wie Paulus es dann mehr und mehr in diesen letzten Versen, die wir uns anschauen, beschreibt. Und ich hoffe, dass jeder, der hier sitzt, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Dass er mit Jesus lebt. Und wenn du das nicht tust, dann sind diese Aspekte, die wir gerade gelesen haben, vielleicht nicht in allen Einzelnen, aber Teil deines Lebens. Du lebst ohne Gott. Und damit sinnlos und ziellos. Vielleicht berührt dich das überhaupt nicht, wenn wir über Sünde sprechen. Deswegen rufe ich dich auf, lass dich versöhnen mit Gott, kehre um. Glaube an Jesus Christus. Und ich hoffe, dass du dann auch sagen kannst, ich habe neues Leben, ich habe neues Leben, so sei es. Das ist mein neuer Lebenswandel. Amen. So sei es, dieser neue Lebenswandel. Darum geht es. Paulus sagt nämlich, schaut nochmal rein in den Bibeltext in Vers 20, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch gehört, Vers 21, und ihr seid in ihm gelehrt worden. Das sind drei verschiedene Dinge, die hier ausgedrückt werden und eigentlich dasselbe beschreiben. Christus kennenlernen, Christus gehören oder hören und in Christus gelehrt werden. Alle drei Aspekte beziehen sich auf den Moment deiner Bekehrung, wo du das Evangelium hörst, wo es gelehrt wird und wo du Christus kennenlernst. Dieser Schnitt in deinem Leben. Ihr aber, so habt ihr Christus nicht kennengelernt. Das alles, was wir doch in unserem alten Leben vielleicht getan haben, das Böse, das Sündige, das hat doch nichts mit Christus zu tun. Er ist gerecht und heilig, wie wir, Vers 24, geschaffen sind in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist dieses Aber, was diesen Unterschied macht zwischen dem ich-zentrierten alten Leben und diesem Christus-zentrierten neuen Leben. Ihr habt ihn doch gehört, Vers 21. Manche übersetzen hier, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt. Ja, das ist jetzt keine Bedingung und oder keine in Zweifel ziehen, dass er ein Gläubiger wirklich gläubig ist. Nein, sondern in dem Sinne, ihr habt ihn doch gehört. Erinnert euch doch nur mal daran. An den Moment, wo du gesagt hast, Jesus, ich kann nicht ohne dich. Vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben. Ich möchte mit dir leben. Du soll es der Herr in meinem Leben sein. Die Gläubigen in Ephesus haben Christus gehört. Wahrscheinlich die wenigsten oder sogar gar keiner live, als Christus in Israel war. Aber eben durch die Propheten, durch die Apostel, die das Wort weitergegeben haben, haben sie ihn gehört. Das Evangelium, im Evangelium. Sie sind gelehrt worden in ihm, durch ihn, in seiner Kraft, nach seinem Willen. unterwiesen worden, was es bedeutet, Christus nachzufolgen. Das ist auch Teil des Missionsbefehls, ja? Matthäus 28, zu Jüngern machen, indem ihr sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Was Christus gebietet. Christus kennengelernt, Christus hören und in Christus gelehrt sein. Und so heißt es dann hier am Ende von Vers 21, wie es Wahrheit in Jesus ist. Das ist der Hinweis darauf, diese Wahrheit existiert, sie hat die Kraft, die Existenz in der Person Jesus Christus, den Auferstandenen, von dem wir gelesen haben, Gott hat ihn in seiner Kraft auferweckt aus den Toten. Mit derselben Kraft hat er uns lebendig gemacht, zu einem neuen Menschen geschaffen. Das Alte muss weichen, das Neue muss her. Das ist die Wahrheit, die letztlich Paulus dann noch in den letzten drei Versen beschreibt. Die Wahrheit, die wir hier kennenlernen sollen. Alter Mensch, weg, neuer Mensch ist da. Und das macht diese Bekehrung aus, wo Menschen über Jesus belehrt werden, wo sie von ihm hören, wo sie ihn kennenlernen. Da geschieht radikale Veränderung im Leben. Vielleicht nicht immer so gleich, weil man Dinge noch nicht erkannt hat. Das ist okay, aber im Inneren, bam, 180 Grad. Und eins der bedeutsamsten Beschreibungen von Bekehrung finde ich immer noch diesen Herrschaftswechsel, über den uns die Thessalonicher oder Paulus über die Thessalonicher berichtet. Das können wir mal lesen. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Das ist für mich immer noch eine so eindeutige Stelle, was es bedeutet, sich zu bekehren, umzukehren zu Gott. Erste Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst, und das sind die Christen in Mazedonien und Achaia, erzählen von uns, welchen Eingang, welchen Zugang wir bei euch, ihr Thessalonicher, hatten. Und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Altes Leben, neues Leben, völlige Kehrtwendung. Von den alten Götzen weg, vom alten Leben weg, zu Gott und dann, um zu wandeln in diesem neuen Leben. Genau das, was Paulus hier auch im Epheserbrief schreibt. Eben ihm zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. Weg von, hinzu, Umkehr, 180 Grad. Und da beginnt neues Leben, das Alte wird abgelangt. Und wenn wir uns diese fünf Aspekte aus dem ersten Punkt nochmal vor Augen führen, wenn du das Alte abgelegt hast und das Neue erlangt hast, wenn du dich bekehrt hast, dann ist die Nichtigkeit des Denkens zu Ende. Nun hat dein Leben Sinn und Ziel, und zwar Gott zu verherrlichen und dich auf ewig an ihm zu erfreuen. Ja? Ich weiß nicht, wer den Westminster Katechismus kennt, das ist der erste Glaubenssatz, der da steht. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich auf ewig an ihm zu erfreuen. Dein Verstand ist nicht mehr verfinstert, sondern vom Licht der Welt selbst, von Jesus Christus durchflutet. Da ist neues Leben in dir. Dein Herz ist nicht mehr verstockt, sondern weich geworden. Wissen wurde erlangt und die Entfremdung von Gott ist beiseite gelegt. Du bist Gott nahe geworden, wie Paulus auch schon im Epheserbrief geschrieben hat. Die Abgestumpftheit ist aufgedeckt durch das Wirken des Heiligen Geistes, der überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Die Ausschweifung ist beendet, weil du weißt, nein, das passt jetzt nicht mehr zu meinem Leben. Diese bösen Dinge werden durch was ersetzt? Durch gute Werke, die er zuvor bereitet hat. Hammer, oder? Durch Gnade seid ihr errettet, durch Glauben. Ja, Epheser 2, Vers 8 bis 10 und dann geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat. Das ist ersetzt worden. Und klar, wir wissen, das Biest kann schwimmen. Das haben wir schon besprochen. Aber nun kann auch diese Gier gestillt werden, weil wir wissen, wer die Fülle in allem ist. Jesus Christus. All die Fülle ist in dir, o Herr. Er kann wahres Leben schenken. Und das entspricht der Veränderung ab dem Moment deiner Bekehrung. Vielleicht erinnerst du dich gerade zurück und denkst, boah, das war dieser Moment. Ich habe ihn noch vor Augen. Neues Leben. Vielleicht kennst du genau den Ort und die Zeit, wo du auf das Evangelium reagiert hast. wo du Buße getan hast, wo du zum Glauben gekommen bist, wo du umgekehrt bist. Du hast von Christus gehört, bist durch seinen Willen oder über seinen Willen belehrt worden, hast Christus kennengelernt und hast, Vers 22 schreibt das, den alten Menschen abgelegt. Es geht darum, dass das Alte vergangen ist und Neues geworden ist. Es geht darum, dass Gläubige das Alte hinter sich gelassen haben. Abgelegt. Bekehrung durch die Beugung unter Gott. Manche Übersetzungen schreiben hier am Anfang von Vers 22, dass an der Stelle, dass der alte Mensch abgelegt werden muss. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, ich kann kein Griechisch, so manch andere vielleicht. Aber es ist passiv. Es ist kein Ding, was noch getan werden muss, sondern was in der Vergangenheit liegt. Was schon getan worden ist. Es sind bereits Tatsachen des Lebens eines Gläubigen, dass das Alte abgelegt worden ist. An- und Ausziehen ist ein, auch hier im Grammatikalischen, abgeschlossener Vorgang. Auch wenn Paulus im Kolosserbrief dasselbe Bild nochmal verwendet dafür, dass wir in der Heiligung vorankommen. Also die schlechten Dinge, die wir immer noch tun, das Biest, was schwimmen kann, ablegen und Kolosser 3,12, wir hatten es auf der Gemeindefreizeit, anziehen sollen. Aber hier geht es um den Vorgang der Bekehrung. Altes weg, Neues her. Und das sieht bei jedem anders aus. Manche wissen doch genau den Tag und die Stunde und manche wissen es nicht. Es gibt manche, die erinnern sich vielleicht an diesen Zeitraum, da habe ich Gott gesucht und ich habe gebeten und ihn in mein Leben gelassen, im Glauben akzeptiert, was er für mich getan hat. Und mein Leben hat sich geändert, er ist in mein Herz eingezogen. Sie wissen es zu 100%. Und das ist entscheidend, dass du es getan hast. Nicht wann. Wann ist letztlich nicht so entscheidend, sondern dass du es getan hast. Da ist nämlich neues Leben da. Der alte Mensch mit seinen betrügerischen Begierden ist vorbei. Diese betrügerischen Begierden, die zugrunde richten, weil der Mensch Erfüllung sucht, Begierden mehr haben will und es ihn kaputt macht, weil er nicht die Fülle bekommt, weil er nicht das Leben im Überfluss bekommt. Aber das ist vorbei, weil du Jesus Christus gefunden hast. Und an ihm hast du Anteil, wenn du den neuen Menschen angezogen hast. Und das zeigen uns noch die letzten beiden Verse, was das bedeutet. Lass uns nochmal die Verse 23 und 24 lesen. Dass ihr dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, auch hier, Vergangenheit, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier wird der Gegensatz aufgedeckt zu diesem alten Menschen, der abgelegt wurde, der neue Mensch angezogen. Und hierbei geht es um diese völlige Neugestaltung eines Menschen in seinem Wesen. Das ist nicht mal so frisch ein bisschen angepinselt, dass du dich jetzt anders gibst, dass du dich anders verhältst. Nein, von innen heraus völlig neu. Der Geist zieht in dein Leben ein. Das alte Ich wird neu. Der Mensch, so schreibt Vers 24, nach Gott geschaffen. Gott entsprechend geschaffen. Das heißt, du bist Teilhaber seiner Natur geworden. Dessen, was Gott ausmacht. Heiligkeit. Und das drückt sich dann in diesen beiden Ebenen aus. Das ist sehr interessant beschrieben, Vers 24, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das sind zwei Aspekte, die sich einmal auf die Horizontale unter Menschen beziehen und einmal auf die Vertikale. In wahrhaftiger Gerechtigkeit ist bezogen auf diesen konkreten Lebenswandel gegenüber den Mitmenschen, dass wir gerecht und rein miteinander umgehen. Und die Heiligkeit, die Reinheit ist bezogen auf den Lebenswandel vor Gott. Ja, so wie es letztlich auch die 10 Gebote deutlich machen. Die ersten Gebote beziehen sich auf Gott, auf den Wandel vor ihm, sollst keinen anderen Götter neben mir haben und so weiter. Und viele der Gebote beziehen sich auf den Lebenswandel untereinander. Und so beschreibt Paulus hier diese beiden Dinge. Und er sagt, der alte Mensch ist weg. Der alte Mensch, der in Dunkelheit, Ignoranz, Verhärtung, Abgestumpftheit, Sinneslust, Unreinheit und Gier lebte, ist neu geworden. Er wurde erleuchtet, in der Wahrheit unterrichtet, sensibel gemacht in Bezug auf Sünde und er ist nun charakterisiert durch wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dein Charakter, deine Einstellung, alles hat sich begonnen zu verändern. Dein Denken ist anders. Es ist von Gott geprägt, von seinem Wort, oder? Hat sich das bei dir nicht eingestellt? Die Frage ist, lebst du dann ohne Sünde? Nein. Das Biest kann schwimmen. Und darum schließen wir mit Vers 23 ab, was genau diesen Prozess beschreibt, der ab der Bekehrung einsetzt. Die Bibel nennt es an anderer Stelle Heiligung. Dass ihr, Vers 23, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Der neue Mensch wurde angezogen und ab da beginnt stets die innere Erneuerung. Ja, wir sehen das bei der Fußwaschung, wo Jesus sagt, ihr seid schon rein, aber die Füße müssen immer wieder gewaschen werden. Wir haben neues Leben, aber unser Lebenswandel muss immer wieder diesem neuen Leben entsprechend bereinigt werden, angepasst werden. Manche Übersetzungen schreiben hier in einem Befehl, erneuert euch doch. Aber hier an dieser Stelle kommt das Passiv. Wir werden erneuert. Es geschieht an uns. Und doch ist auch das Aktiv richtig. Das ist Heiligung. Heiligung ist ein großer Teil, den der Heilige Geist tut. Und Heiligung ist ein großer Teil, wo du selbst verantwortlich bist. Ja? Es ist eine Erneuerung im alltäglichen Lebenswandel, im geistlichen Leben. Weil das unerlöste Fleisch des Gläubigen immer wieder Korrektur bedarf und zurückgedrängt werden muss, weil es gegen den Geist kämpft. Das ist Heiligung. Dass wir von der Sünde reingemacht werden, mehr und mehr. Dass sie unser Leben nicht mehr so betrifft und dass wir mehr und mehr in unserem Wesen verwandelt werden in das Bild Christi. Sie geschieht, so schreibt Paulus es hier, im Geist der Gesinnung. Oder in Geist und Sinn, im tiefen Geistesleben. Hier geht es nicht, wenn Paulus das hier schreibt, um den Heiligen Geist, sondern um den veränderten Geist des Menschen. In unserem Inneren geschieht diese Erneuerung. In unserem Denken, in unserem Wollen, in unserem letztlich Herzen. Aber, wie schon gesagt, es ist der Heilige Geist, der das bewirkt durch das Wort Gottes, dass wir verändert werden, dass unser Denken korrigiert wird. Dass wir erkennen können, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Aber Achtung, noch einmal. Heiligung ist jetzt nicht, du setzt dich zu Hause auf die Couch und denkst, ja, das mit dieser Sünde, die ich da immer tue, das wird schon. Das ist und bleibt auch eine aktive Seite, für die du verantwortlich bist. Ja, du kannst dich nicht hinsetzen und deinen Kaffee schlürfen und denken, dein Leben verändert sich durch Nichtstun. Die Bibel verspricht uns keinen einfachen automatischen Sieg über Sünde. Gibt es nicht. Die Vorstellung, dass Heiligung vonstatten geht, ohne dass wir uns dabei Mühe geben und diesen Kampf anpacken, dass wir passiv bleiben können, das ist ein Mythos. Gibt es nicht. Stattdessen ist das Neue Testament voll von Ermahnungen und Anweisungen, Ermutigungen und Geboten und Erinnerungen daran, strebt der Heiligung nach. Seid heilig, denn ich bin heilig. Wachset in der Heiligung. Und so weiter. Und darum, stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung, sondern arbeitet dran, denkt drüber nach, betet darum, sprecht mit Geschwistern, wie kann ich aus diesem sündigen Weg, wie kann ich ihm entfliehen? Worauf kann ich das nächste Mal achten? Gott, hilf mir dabei, dass ich wachsam bin, dass ich nicht gegen dich sündige. Die Sünde ist immer noch in unserem Fleisch, in diesem alten, durchdringenden Menschen, ist immer noch vorhanden. Aber wenn du Christ geworden bist, dann möchtest du nicht mehr die Herrschaft der Sünde in deinem Leben. Du möchtest es eigentlich gar nicht mehr, dass sie über dich herrscht, dass sie kommt. Das ist dieses veränderte Denken, du willst es nicht mehr. Herr Paulus sagt, das, was ich nicht will, das tue ich doch. Das Gute. Und das, was ich will, das tue ich nicht. Er kennt dieses Dilemma, er kennt diesen Kampf, den jeder von uns auch kennt. Und deswegen denke ich, es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie gehen wir korrekt mit Sünde um? Trenne dich von ihr, sei radikal. Verbanne Versuchungen aus deinem Leben, wie sie auch aussehen. Bereue und bekenne getane Sünden, dann, wenn es dir einfällt. Betreibe Wiedergutmachung gegenüber Menschen. Und dann kostet es auch was, wenn wir gegen Menschen gesündigt haben und es wiedergutmachen. Um Verzeihung bitten. Na, es kostet dann auch teilweise Überwindung. Trenne dich, verbanne, bereue und bekenne und betreibe Wiedergutmachung. Ich denke, das sind wichtige Aspekte, die wir in unseren Alltag mitnehmen müssen. Die wir einstudieren müssen in dem Sinne, dass wir uns direkt daran erinnern. Da habe ich schon wieder so böse gedacht. Jesus, verzeih mir das. Nimm das weg, ich will das nicht mehr. Dieses neue Leben als Christ ist nicht leicht. Es ist anspruchsvoll. Es ist anstrengend, weil man mit seinem Denken und seinem Leben gegen den Strom schwimmt, aber denkt an die Christen in Ephesus. Was für ein Sündenpfuhl, die herausgerettet wurden und wo sie leben mussten. Und sicherlich wird der eine oder andere auch mit Versuchungen zum alten Leben hin noch gekämpft haben. Die Widerstände waren nicht einfach, aber sie wussten, und Paulus zeigt es in seinem Brief, auf wen sie sich verlassen können. Auf den dreieinigen Gott, der alles geplant hat, was ihre Gemeinde betrifft, was ihr Leben betrifft, und er sie durchträgt bis zum Schluss. Und es kann sein, dass wir auf diesem Weg bis zum Schluss, und das ist so der letzte Gedanke, mit dem ich schließen möchte, dass wir müde werden. Es ist eine lange Reise. Viele machen es schon jahrelang. Am Anfang einer Reise, vielleicht kennen wir das noch, auch wenn es manchmal ein bisschen Stress ist, Koffer packen, voller Euphorie, alles reinquetschen, Tetris spielen im Auto und es passt und es geht los. Man ist voll motiviert, man brennt für Christus nach der Bekehrung. Und die Reise dauert. Es kommen die ersten Straßensperren und man ist behindert in seinem Dienst, in seinem Denken. Die Staus kommen, die nerven und es geht gar nicht so weiter. Und diese Geschwister in der Gemeinde, die nerven mich. Jesus, was soll das? Die Knochen von meiner Knochenarbeit im Dienst, die tun mir weh. Mein Herz, es tut weh. Du bist müde in deinem Christenleben, leidenschaftslos geworden. Wenn du hier sitzt, ich sage dir, du bist nicht alleine. Es geht vielen so und es geht immer wieder so. Christenleben ist nicht, dass es nur nach oben geht. Das hat uns niemand versprochen, dass alles immer nur besser wird. Aber das Ziel ist das Bessere. Ja? Wenn wir Christus beständig lieben würden, dann würden alle Dinge zum Besten dienen. Leider tun wir das nicht immer. Vielleicht bist du müde geworden, aber was solltest du tun? Dich einfach zurückziehen und nichts mehr tun? Die Bibel sagt, gehe zurück zu dieser ersten Liebe, zu diesem Brennen, zu Jesus Christus. Du solltest dich gewiss niemals abkapseln von der Gemeinde und Gemeinschaft. Und Gerhard sagte das vorhin, noch mindestens einmal die Woche sollten wir doch diese Gemeinschaft pflegen. Warum? Der Epheserbrief zeigt es uns doch, was wir einander, füreinander, gegeneinander tun sollen. Wir haben es gerade noch kurz angelesen. Du solltest dich gewiss nicht abkapseln und der Gemeinde fernbleiben. Gott hat Christen in dein Leben gestellt, um dich wachzurütteln, aufzumuntern, ein Stück weit mitzuziehen, im Gebet mitzutragen. Dafür sind wir doch alle auch hier. Das ist Verantwortung eines jeden gegenüber den anderen. Falls euch das bis jetzt nicht bewusst war, jetzt sollte es sein. Wir neigen dazu, in Krisenzeiten uns zurückzuziehen, aber das ist fatal. Wir, die EGG, sollten darauf bestehen, uns gegenseitig zu helfen, einander zu lieben, beizustehen, füreinander zu beten, miteinander zu reden und mitzutragen. Und das ist wie, wenn du dich zurückziehst wie ein kleines Stück Kohle, was eben nicht in dem glühenden Haufen der Kohlen liegt. Es wird verglühen. Was nicht im Feuer liegt, kann nicht zu einer Flamme werden. Und ich weiß nicht, wie du in deinem Leben gerade dastehst. Vielleicht bist du zurückgezogen, äußerlich, vielleicht auch nur innerlich. Du bist abseits, willst gar nicht so in dieser Gemeinschaft drin sein. Das Glühen wird aufhören. Es wird niemals zu einer Flamme werden, wenn du nicht in der Gemeinschaft mit Christus, mit deinen Geschwistern, gemeinsam diesen Weg gehst. Gemeinsam angespornt bist. Oftmals ist es diese Erinnerung wie heute, vielleicht an die Bekehrung, wo du dann zurückdenkst. Und ich weiß, wenn ich so nennen darf, Gerd, du hast das vor 2 Wochen, glaube ich, im Gebetskreis gesagt, als wir darüber, oder Gemeinderat gesagt, wo Jörg über diese Bekehrung und das Feuer gesprochen hat. Wow, das war so gut. Ich kenne das noch aus meinem Leben und ich möchte das auch wieder und ich kenne das auch. Diese tollen Phasen, wo man brennt und wo man Feuer und Flamme ist. Das ist doch toll, oder? Vielleicht ist die Erinnerung heute an die Bekehrung genau dieser Mutmacher, zu sagen, ja, heute starte ich wieder durch. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. So wie früher, so nicht. Dieser alte Lebenswandel, nein. Aber so sei es. Amen. So möchte ich es haben, dieser neue Lebenswandel. Und wenn du Kind Gottes bist, dann erinnere dich vielleicht mit Freude daran, wie es begonnen hat, an deine Bekehrung und die Zeit danach und dass du das als Ansporn heute nimmst, zu sagen, Jesus, hilf mir, dieses Feuer wieder neu in mir zu entfachen, wo es vielleicht verloren gegangen ist. So wie ich für dich gebrannt habe, so möchte ich es wieder tun. Ich möchte mein Leben, was neu geworden ist durch dich, ich möchte es wieder in diesem würdigen Wandel leben, mehr und mehr, voller Feuer für dich. Und ich möchte die Gemeinschaft suchen, um meine glühende Kohle wieder zu entfachen und der Bauung deiner Gemeinde und deiner Ehre dienen. Amen.